ARD.
Tourismus, Reisen, Urlaub machen gilt für viele als die schönste Sache der Welt, als die schönste Zeit des Jahres.
Aber immer mehr Regionen leiden darunter, dass in zu kurzer Zeit einfach zu viele Leute kommen. Overtourism nennt man das Phänomen.
Der Ton wird rauer. Junge Mallorquiner malen ihren Frust auf Plakate, zu sehen ein abgetrenntes Bein. Touristen, wir werden euch verspeisen, steht da.
Ob Dubrovnik oder Barcelona, ob Santorini oder Rom, es regt sich Protest an vielen Orten. Die Bevölkerung sagt, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr. Der Tourismus zerstört unser Leben.
Der Tourismus von heute gefährdet unsere Zukunft, unsere Umwelt, unsere Kultur und er vertreibt die Einheimischen.
Die Reiselust der Menschen, in Europa allen voran der Deutschen, ist aber ungebrochen. Und seit Corona hat der Tourismus wieder derart Fahrt aufgenommen, dass einem die Ohren schlackern können, wenn man auf die Zahlen schaut. Immer neue Besucherrekorde werden vermeldet, immer mehr und immer größere Kreuzfahrtschiffe sind unterwegs.
An den beliebten Orten wird es immer voller. So voll, dass man sich manchmal an das legendäre Zitat von Magnus Enzensberger erinnert fühlt, der gesagt hat, der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag.
Wir sind seit fast 30 Jahren befreundet. Wir sind Journalisten, Moderatoren, Radiomacher, Podcaster.
Einer Meinung sind wir selten, aber gerne gut informiert. Und wir nehmen uns heute die Zeit, mal eine ganze Podcast-Folge lang auf ein Thema einzugehen, das uns schon eine ganze Weile umtreibt.
Overtourism also. Seit 2-3 Jahren schwebt dieses Wort über jeder Urlaubssaison und das nicht nur in den Medien, sondern tatsächlich ganz real. Also wer im Sommer schon mal am Mittelmeer war in letzter Zeit, ganz besonders auf Mallorca zum Beispiel, aber auch im Herbst und Winter auf den Kanaren in Kroatien, es gibt sehr viele Orte, die eine unglaubliche Zahl an Besuchern und Besucherinnen verkraften müssen und wir uns wirklich fragen, wie soll das auf die Dauer gehen?
Und wie könnte man das besser machen? Müssen wir alle so langsam mal unser Reise- und Urlaubsverhalten überdenken? Müssen die Regionen eine andere Politik machen und für Strände, Museen, ja für ganze Inseln und Städte Besucherlimits einführen?
Also wie kann man weiter Urlaub machen und reisen, ohne das zu zerstören, was man da sucht? Darüber wollen wir diskutieren heute bei 7 Tage wach.
Weil uns das Thema echt immer wieder umtreibt, auch bei unseren privaten Diskussionen nach dem Motto, wo darf man denn eigentlich noch hinfahren, wie oft darf man denn noch fahren, haben wir uns mal ein bisschen eingelesen, Berichte über Overtourism in Zeitungen gelesen, Dokus geguckt, Interviews gehört und geführt, um einen Überblick zu bekommen, was eigentlich das Problem ist und wie wir am Ende dazu stehen. Und das Ergebnis von all diesen Überlegungen hört ihr in diesem Podcast. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann tut uns einen großen Gefallen, klickt mal auf Liken, gebt uns ein paar Sterne, abonniert uns, das ist in der Welt der Algorithmen, in der wir uns bewegen, super wichtig, damit wir das noch eine Weile machen können.
Ich weiß, dass du am liebsten sofort losdiskutieren willst, weil dich das nervt, dass ich dir und anderen den Urlaub vermiesen will, immer mit meiner penetranten, kritischen Nachfragerei, ob man denn wirklich ständig immer und überall hinfahren muss.
Naja, also nerven, ich finde ehrlich gesagt, du setzt da aus meiner Sicht an der falschen Stelle an, um das Problem anzugehen.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, lass uns, bevor wir das machen und das diskutieren, einmal kurz einen Überblick verschaffen, Overtourism. Wovon reden wir da genau? Was sind die Auswirkungen? Also ohne jetzt mit 100 Zahlen um uns zu werfen, aber einmal so das so zu definieren, oder?
Also klar, Overtourism vielleicht, ne, ist, wenn eine Region oder eine Destination mehr Besucher bekommt, als sie verkraften kann. Also das gilt sowohl sozial, wenn also ständig viel mehr Touristen die Szenerie dominieren als Leute, die da leben. Und das geht dann weiter, dass alles nur noch für die Touristen gemacht wird. Also die Läden, Wohnangebot, Restaurants, Infrastruktur insgesamt, sodass die Region oder der Ort dann nicht mehr hauptsächlich vom Tourismus profitiert, weil er eben Geld bringt, sondern es kippt und die Menschen vor Ort ja dann einfach mehr Nachteile haben als Vorteile, bis hin zu ökologischer Überlastung der Infrastruktur und so weiter.
Also das und am Ende dann eben Verlust der Authentizität, ne? Wenn dann das passiert, also was du mit Enzensberger ja zitiert hast, dass am Ende, sagen wir jetzt mal fiktiv, das kleine, süße italienische Fischerdorf eigentlich nur noch die Kulisse von einem kleinen italienischen süßen Fischerdorf ist, ne? Weil da solche Massen an Menschen kommen, dass normales Leben da eher noch, wie soll man sagen, vorgetäuscht wird oder gespielt wird oder so.
Ja.
Es ist aber mega schwer zu messen. Ne? Also es gibt keinen wirklich belastbaren, anerkannten Index dafür, wann jetzt Overtourism stattfindet und was noch geht, weil es natürlich sehr darauf ankommt, wie groß der Ort ist, wie groß die Region ist und wie sich das dann bald oder verteilt.
Naja, interessant ist immer die Touristen pro Einwohnerzahl. Ne? Also mal so als Annäherungswert.
Ja,
unsere Redakteurin Lena Petersen hat ja mit Professor Dr. Claudia Brützel gesprochen über das Thema Overtourism. Frau Brützel arbeitet an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, ist da Professorin für Tourismus, Marketing und Ökonomie und meinte, schon in den 1980er Jahren haben sich Leute Gedanken gemacht, wie viele Besucher pro Einwohner erträglich und okay für eine Region sind.
Zum Beispiel Jost Krippendorf, der Schweizer Tourismusforscher war und der damals schon für die Schweizer Berge gesagt hat, wenn auf einen Einheimischen 4 Touristen kommen, ist es eigentlich die absolute Grenze.
Von solchen Zahlen können aber viele Regionen heute nur noch träumen. Also wenn du diese Zahlen nimmst, Touristen pro Einwohner, Dubrovnik hat 27 Touristen pro Einwohner. Was hatte der Schweizer gesagt? 4 pro Einwohner sind okay in den Bergen so. Ja. Dubrovnik hat 27. Oder nochmal anders, da wohnen 40.000 Menschen in Dubrovnik. Und manchmal kommen fast 20.000 Touristen am Tag in die Stadt.
Also die Hälfte der Einwohner. Also das wäre so, als hätte Berlin jetzt rund 2 Millionen Besucher am Tag.
Ja,
oder?
Aber also nicht nur an einem Tag, so im Jahr, weil Love Parade ist oder was weiß ich, Fußball-WM, sondern den Sommer über jeden Tag. Ja. Also völlig irre. Oder Venedig, 21 Touristen pro Einwohner. Florenz, 14 pro Einwohner. Mhm. Rhodos, 26 pro Einwohner. Also das sind alles Zahlen, die habe ich mir rausgeschrieben aus einer Statistik des Marktforschungsinstituts Euro Monitor International. Gilt für das Jahr 2023. Also nicht jetzt die allerneuesten Zahlen, aber es gibt eine totale, also man kann daran einfach ablesen. Ne? Es ist ja eher mehr als weniger geworden. Also wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie genau die Touristen sich dann verteilen. Mhm. Ne, im Winter ist Mallorca natürlich nicht so überlaufen wie im Sommer. Aber das Grundproblem, dass zu viele Menschen gleichzeitig an bestimmte Orte fahren und dadurch alles leidet, Infrastruktur, Menschen vor Ort, Umwelt und am Ende auch das Erlebnis selbst, was man da ja sucht als Besucher, ist es ja unbestritten.
Also man sieht das ja auch an den Protesten, die es seit 2 bis 3 Jahren in vielen Urlaubsregionen gibt.
Ich meine, wenn du mal im Sommer in Dubrovnik oder überhaupt mal in Venedig bist in den Ferien über eine bis zum Bersten gefüllte österreichische Autobahn gefahren mal oder hast gesehen, wie so in so einem kleinen, beschaulichen, ruhigen Fjord mit einem kleinen Dorf so in Norwegen da auf einmal so ein riesiges Kreuzfahrtschiff anlegt, was höher ist als jedes Haus im Umkreis von 100 Kilometern. Also wenn du alle solche Sachen mal miterlebst mit offenen Augen, da kannst du doch nicht da stehen und zum Schluss kommen, ja, das ist ja richtig so. Also da spürt doch jeder, der nicht nur bis zum Gartenzaun guckt, dass da irgendwas nicht stimmt oder nicht.
Naja, sage ich ja auch gar nicht, dass das anders wäre. Ich wollte auf was ganz anderes hinaus, ursprünglich in unserer Diskussion. Ich wollte sagen, man sieht es auf jeden Fall auch an den Protesten, die es ja seit Jahren gibt, dass da an vielen Orten eine Grenze überschritten ist für die Menschen, die da herkommen, die da leben. Also hier von Protesten aus Alicante, zum Beispiel in Spanien, aus einer ZDF-Reportage.
Die Mieten sind explodiert. Es gibt keine Wohnungen mehr für diejenigen, die den Touristen das Bier servieren. Wir fordern Beschränkungen und ein anderes Geschäftsmodell. Die Ausbeutung der Bevölkerung und der Ressourcen muss aufhören.
So, also das ist ja ein ganz großes Problem bei Overtourism.
Ja, ja, klar. Also an Touristen zum Beispiel kannst du ja tageweise natürlich viel teurer vermieten als ein Einheimischer auf Monatsbasis.
Unter anderem das und weil sich so wahnsinnig viele Menschen einen Zweitwohnsitz zum Beispiel auf Mallorca kaufen, den sich Einheimische nie leisten können. Also all das führt dann dazu, dass Menschen, die in dem Ort, also sagen wir jetzt zum Beispiel Mallorca, geboren sind, da aufgewachsen sind, da Arbeit haben, da trotzdem nicht mehr leben können.
Im Moment kriegst du in Palma keine Wohnung für weniger als 1200 oder 1500 Euro. Ich habe gesehen, wie Leute aus Wohnungen im Arbeiterviertel Sondarocca rausgeflogen sind, weil die zu einem höheren Preis vermietet werden sollten. Selbst Balkone und Zelte im Garten werden vermietet.
Also das sind bestimmt Extrembeispiele, aber trotzdem Balkone und Zelte, ey, das ist doch kaputt. Das ist doch nicht normal.
Also das gilt nicht nur für Malle. Nimm deine geliebten Kanarischen Inseln zum Beispiel. Da gibt es auch Probleme mit dem Wohnraum, die vor allem auf den großen Inseln Gran Canaria und Teneriffa vorkommen. Aber da gibt es vor allem Umweltprobleme, weil derzeit rund 25 Millionen Menschen im Jahr auf diese dann am Ende doch gar nicht so großen Inseln im Atlantik fliegen. Ja. 25 Millionen im Jahr. So und die wollen alle schlafen, die wollen alle essen, einkaufen. Hier gibt es noch einen Ton aus dem Tagesschau-Beitrag.
Die Touristen kommen im Schnitt für 5 Tage und dann reisen sie wieder ab. Was uns Kanariern bleibt, ist, was sie hinterlassen. Sie verbrauchen Energie und Wasser und verschmutzen die Umwelt.
Für 5 Tage auf die Kanaren. Mhm. Ey, das sind 4-5 Stunden Flug, die liegen mitten im Atlantik. Es ist doch absurd.
Ja, aber das ist Realität. Also das stimmt, das ist die durchschnittliche Urlaubsdauer auf den Kanaren.
Ja, ich weiß. Also auch, ich war ja da, als die großen Proteste da gestartet wurden. Also länger als 5 Tage, aber eben auch als Tourist und als die der Touristen mit Wasserpistolen bespritzt wurden und so. Aber es ist auch irre. Also wenn du das erlebst, zum Beispiel in Las Palmas, wie 2-3 riesige Kreuzfahrtschiffe da gleichzeitig liegen, die Hauptstadt von Gran Canaria, auch ein großer Hafen ist und so. Wirklich 2-3 riesige Kreuzfahrtschiffe. Du stehst davor, vor diesen unfassbar riesigen schwimmenden Fabriken sehen die aus so. Und dann fluten da gleichzeitig Tausende und Abertausende von Menschen von diesen Kreuzfahrtschiffen und verändern ja innerhalb von einer Stunde das komplette Stadtbild. Ne? Mhm. Weil die sich wirklich wie so ein Wasserschwall dann irgendwie durch die ganze Stadt ausbreiten. Ich fand, das hatte regelrecht was Gewalttätiges, fand ich, diese Massen, weißt du, die sich überall ihren Weg hinbahnen und was immer du machst, es gibt kein Entkommen, außer du gehst in den Keller.
Und trotzdem
so.
Bist du ja als Einzeltourist irgendwie auch Teil des Problems, auch wenn du jetzt nicht mit dem Kreuzfahrtschiff gekommen
bist. Absolut, absolut. Ich habe ja auch in Las Palmas da 2 Wochen in einem Airbnb gewohnt, also astreinen Einwohnern den Wohnraum weggenommen, keine Frage. Also das war, also auch eine Zeit, in der ich persönlich jetzt ehrlich gesagt so auch so nachdenklich geworden bin, ob das eigentlich so cool ist, was ich da mache. Also was wir alle da ja machen, aber da diskutieren wir gleich noch drüber.
Man muss aber bei all dem sehen, finde ich, dass das wirklich ein vielschichtiges Problem ist. Also, dass die Ursachen vielschichtig sind. Dass jetzt zum Beispiel Venedig so voll ist oder man am Brandenburger Tor im Sommer keinen Bein mehr auf die Erde bekommt. Das liegt ja nicht hauptsächlich daran, dass jetzt, was weiß ich, die Münchner alle wie bekloppt nach Berlin fahren würden. Oder die Hamburger nach Venedig oder so. Sondern das sind ja Ströme von Menschen aus der ganzen Welt. Vor allen Dingen zum Beispiel auch aus China, aus Indien, aber auch aus den USA. Das kommt auch durch diese Massen von überall.
Was bedeutet dass zum Beispiel die Touristen, die jetzt sich in 2 Wochen Deutschland angucken oder den Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, bestimmte Dinge auf ihrer Liste haben, wo sie unbedingt hin müssen, wie das Brandenburger Tor oder Schloss Neuschwanstein und so weiter. Und die Routen für diese speziellen Touristen dann natürlich auch entsprechend gefahren werden.
So erklärt hat es Tourismus-Marketing-Professorin Brötzel, warum manche Orte eben so absurd voll sind. So absurd
klar. Voll. Das ist eine Erklärung für Overtourism natürlich. Immer mehr Menschen in der Welt wollen und können reisen. Chinesische Mittelschicht, indische Mittelschicht, alles entstanden in den letzten 20, 30 Jahren. Entdecken die Welt für sich und reisen dann nicht slowly nach Buxtehude, sondern machen eben die Tour, die alle und jeder auf der Bucketliste stehen haben. So, ne? Athen, Rom, Venedig, Berlin, Brandenburg,
also
Tor,
so. Ja, so ungefähr dann.
Aber es hört da ja nicht auf, also bei dieser Problembeschreibung. So, man muss ja gar nicht so weit bis nach Mallorca, bis auf die Kanaren oder Dubrovnik oder so. Es gibt Overtourism mittlerweile auch bei uns an den Küsten zum Beispiel. Mhm. Zumindest saisonweise, da würdest du jetzt nicht sofort drauf kommen. Mhm. Mit Sicherheit nicht wegen irgendwelcher TouristInnen aus China, sondern das ist natürlich hauptsächlich Deutsche, die da hinfahren, aber dann sehr, sehr gepresst. Der NDR hat eine ganze Doku-Folge gemacht zu Overtourism auf, pass auf,
Sylt,
Usedom.
Ach,
ja, die kleine Ostseeinsel an der Grenze zu Polen.
Das hätte ich jetzt aber, also da hätte ich jetzt eher gedacht, dass man es da, was weiß ich ja, in Anführungszeichen richtig macht, wenn man da hinreist. Also weißt du, das ist doch eigentlich Bilderbuch. Nahe Anfahrtswege, da gibt es viele Naturschutzgebiete, keine zügellosen Bettenburgen, die da gebaut wurden,
ja,
weißt du,
klar.
So Beton.
Aber im Sommer für die Locals, für die Menschen, die da wohnen, der blanke Hass. Aus diesem NDR-Beitrag spiele ich jetzt mal was ab. Die Einheimischen, die im Sommer früh morgens einkaufen, versuchen nicht zum Arzt zu gehen und nachmittags keine Hauptstraßen mehr zu benutzen.
Die Geschäfte machen, also die Supermärkte machen 7 schon auf. Da muss man eben schon früh hin, 7, 7:30, 8 um 8. Und danach sollte man das lassen. Und auch mit dem Auto zum Beispiel, weil wir ja hier nur diese eine Straße haben. Wenn viel Verkehr ist, dann muss man auch wissen, da fährt man früh und nachher nicht mehr. Also so man das einrichten kann. Ne?
Also, was haben wir als Gemengelage? Zu viele Menschen besuchen dieselben Orte zur selben Zeit, was daran liegt, dass alle ähnliche Destinationen auf ihrer Bucketliste haben und dass für große Schichten bevölkerungsreicher Länder Reisen immer attraktiver, immer erschwinglicher geworden ist. Das ist das eine.
Und dass auch in Europa und vor allem in Deutschland der Urlaub immer noch so enorm wichtig ist, also gesellschaftlich ja auch wichtig ist und dass mit Urlaub eigentlich auch immer, Reise gemeint ist. Und wer es sich leisten kann, der macht Urlaub halt im Ausland. Also in der Regel. Natürlich machen das nicht alle so, aber als ja. Tendenz.
Und das geht, weil Pauschalreisen immer noch irgendwie erschwinglich sind, oder? Weil Flüge immer noch irgendwie erschwinglich sind, weil die Menschen eher an was anderem sparen als am Urlaub, wenn sie können. Also natürlich ist Urlaub wahnsinnig teuer geworden, aber man hat das Gefühl, die Leute reisen trotzdem und kaufen dann halt keinen neuen Fernseher oder fahren das Auto noch 2 Jahre länger oder so. Und dann hast du Social Media, was das noch weiter befeuert, weil das ja so Sehnsüchte erzeugt, ne? Auch an diesen Ort zu fahren, zu diesem Sonnenuntergang, an den Strand, in die Bar.
Und das ist doch generell Marketing, oder? Also das ist ja eine der Sachen, die ich bei all dem nicht verstehe. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Gran Canaria die Einheimischen schon Sturm laufen gegen diese enormen Besucherzahlen und meinetwegen auch zu Recht, warum vermarktet die Tourismusbehörde oder wer auch immer da in Spanien dann oder auf den Kanaren zuständig, warum vermarkten die immer noch wie will diese Destination?
Das ist wirklich eine interessante Frage. Also was ja, wie gesagt, heutzutage dann auch viel über Influencer passiert. Also die werden ja extra beauftragt teilweise, dass sie tolle Clips machen, Stories und Bilder von den Regionen. Die kooperieren ja teilweise mit den Marketingagenturen, die da von den Regionen eingesetzt werden und so. Was dann natürlich zur Folge hat, dass alle genau dahin wollen, wo das Bild entstanden ist, wie gesagt. Weißt du, also auch genau an den Ort, nicht nur so ungefähr und vielleicht 3 Orte weiter, sondern genau dahin, weil sie das bei TikTok gesehen haben, bei Insta und so und die wollen jetzt auch eben dieses Bild haben mit sich selber drauf.
Na gut, früher war es Plakatwerbung, jetzt halt Social Media. Also die Orte sind völlig überlaufen, aber die Tourismusagenturen schalten halt immer noch Anzeigen und Werbeclips. Und das ist es halt, was mich total aufregt an dem Ganzen, dass man jetzt den Eindruck hat, wir sind schuld, wir überrennen das alles, jeder Einzelne ist schuld und soll sich schämen und die chinesischen Massentouristen sind auch schuld und dabei folgen doch alle nur sozusagen der Einladung, sondern diesem penetranten Marketing. Also ich finde, die Behörden, die Kommunen, die Politik, wenn sie das Problem erkannt haben, die sind da gefragt, strukturell einfach was zu machen, für alle das zu regeln.
Amsterdam macht das ja zum Beispiel, beziehungsweise nicht mehr, also die machen kein Marketing mehr, keine Werbung mehr nach dem Motto, hey, Visit Amsterdam und wir haben so schöne Holzschuhe und so, nichts. Also als Konsequenz, weil Amsterdam gerade im Sommer aus allen Nähten platzt. Oh.
Also dann lass uns doch jetzt vielleicht endlich mal drüber reden, was man eigentlich machen muss, also um daran was zu ändern. So ein Beispiel, wie du gerade gesagt hast von Amsterdam, das ist doch eigentlich schon mal ein Anfang, das ist doch super, keine Werbung mehr. Und dann brauchst du doch Steuermechanismen, dass eben nur noch eine begrenzte Anzahl von Menschen an bestimmte Orte einfach gelassen werden, weil es sonst zu viel ist. Also in Venedig gibt es immerhin eine App, die dich warnt, wenn du auf einen Platz zusteuerst, der überfüllt ist. Dann kannst du eine andere Abzweigung nehmen. Zum Beispiel
dieser Eintritt, den man in Venedig zahlen muss, das bringt jetzt zum Beispiel aber relativ wenig. Also das hält jetzt niemanden davon ab, Venedig zu besuchen, wenn das, was weiß ich, 20 Euro kostet. Das ist doch Kosmetik. Das bringt vielleicht, wir haben da neulich drüber gesprochen hier im Podcast, als Bezos da geheiratet hat, das bringt vielleicht Geld in die Kassen, aber es hält keinen davon ab, nach Venedig zu fahren. Die griechischen Inseln führen das jetzt auch ein, weiß nicht, ob du das gelesen hast, für Kreuzfahrttouristen, weil die gemessen an dem, was die an Dreck und Aufwand verursachen, ja relativ wenig Geld dalassen. Aber du glaubst ja auch jetzt nicht, dass auch nur ein Mensch entscheiden wird, wenn das jetzt 22,30 Euro kostet, dann gucke ich mir Mykonos nicht an oder was, wenn er da schon hingeflogen oder hingeflogen
ist. Naja, aber zumindest, man kann doch mal festhalten, erstens profitieren von den Eintrittsgeldern dann aber zumindest die Region, also die Bevölkerung vor Ort, also dann hat sie wenigstens was Handfestes von den Einnahmen. Und zweitens, wenn das nicht reicht, dann musst du die Gebühren, dann musst du es halt noch höher machen. Also lass den Eintritt für Venedig doch dann einfach 250 Euro kosten. Dann fahren die Leute genau einmal im Leben nach Venedig und manche halt einfach dann nicht, weil so wichtig ist auch wieder nicht.
Aber wo würdest du dann ankommen, dass sich solche Destinationen dann nur noch die leisten können, die sich's leisten können? Ja. Also Venedig nur noch für Reiche? Willst du das? Also dass dann nur noch Wohlhabende die schönsten Orte der Welt besichtigen und die anderen sollen irgendwie zelten am Baggersee?
Du musst es ja irgendwie beschränken. Dann geht es aber ja wirklich nur noch über Kontingente, auf die man sich dann eben bewerben kann oder wo man dann halt das richtige Zeitfenster erwischen muss. Also über Wartelisten, wie auch immer. Aber es muss halt der Zugang in irgendeiner Form dann eben reglementiert werden. Anders geht es ja nicht. Also von außen, von den Gemeinden, von der Politik muss das kommen, weil der Druck auf die betroffenen Orte sonst ja auch einfach zu groß wird. Also hier, hört ihr das an, was der Tourismusforscher Dr. Harald Pechlaner von der katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt im Deutschlandfunk dazu gesagt hat.
Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass der Tourismus stärker reguliert wird. Es wird eben in Zukunft nicht mehr möglich sein, alle Orte zu jeder Zeit besuchen zu können. Ich denke, dass breite Gesellschaften sich eben auch stärker daran gewöhnen müssen, dass ein Urlaub oder ein anderer touristischer Aufenthalt eben stärker geplant, weil stärker kontrolliert und reguliert werden muss.
So,
Ja, klar, aber es kann ja nicht sein, dass bis dahin.
Aber warte mal, lass mich mal die Gedankenkette erstmal zu Ende bringen. Also auch Tourismusprofessorin Brözel hat zu dem Thema Kontingente und Zugangsbeschränkungen was gesagt, im Interview mit Lena Petersen. Claudia Brözel sagt nämlich, das ist keine Spinnerei, das funktioniert. Wie bei überfüllten Schwimmbädern, für die man eben vorher dann auch Karten kaufen muss.
Man sagt zum Beispiel, mit einem guten Raumplanungskonzept, so und so viele Touristen sind auf diesem Berg zum Beispiel in der Schweiz verträglich. Und dann kann man über die Bergbahn, über den Zugang zum Beispiel auch das im Griff behalten, dass man sagt, eine bestimmte Anzahl, so wie mein Beispiel vorhin mit den Schwimmbädern, sie buchen sich in 2 Stunden Zeitslot und dann, wenn es voll ist, ist voll.
Das ist wirklich, was du glaubst, ne? Dass das jetzt die Politik machen soll. Die sollen Kontingente einführen, Gebühren, Begrenzungen, ja. So, und weil der Einzelne, der kann ja nichts tun. Der darf ja nicht, oder? Also so, ich höre dich so, dass du sagst, ja, jetzt muss die Politik aber ran. Wir müssen doch alle ran. Naja, weil du die ganze Zeit nur über irgendwelche Maßnahmen redest, aber gar nicht darüber, dass wir alle das Problem sind. Mhm. Verstehst du? Wie beim Stau. Wir stehen nicht im Stau, wir sind der Stau. Wir stehen nicht mit auf dem überfüllten Markusplatz in Venedig, wir sind der überfüllte.
Ja,
verstehst du
das
nicht?
Aber klar, ich finde, das ist ein bisschen wie bei der Diskussion ums Fliegen oder ob man Bio-Lebensmittel kauft oder nicht oder Klamotten, die billig in Bangladesch da zusammengeklatscht werden. Daran ändert sich nur was, wenn es politischen Druck und politischen Willen gibt. Indem man den einzelnen Mallorca-Urlauber jetzt sagt, du bist schuld, schäm dich, verschiebt man einfach die Verantwortlichkeiten auf eine ungute Weise. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der Einzelne, der jetzt 10 Tage Mallorca bucht, verantwortlich ist für das Phänomen Overtourism.
Aber würde er das nicht buchen, dieser Einzelne, und würden Millionen andere ähnliche Entscheidungen treffen, weil sie realisieren, hier gibt es ein massives Problem und ich möchte mit meiner Urlaubsentscheidung einfach nicht Teil dieses Problems sein, ich möchte das nicht, dann würde es doch auch dieses Problem nicht geben. Also weil er ja genau diese Konsumentscheidung trifft, dieser Einzelne, von dem du redest, und mit ihm Millionen andere Einzelne, bekommen ja die Menschen, dessen Heimat dieser Einzelne da besucht, ja dieses riesige Problem. Und das ist doch unverschämt und das ist ungerecht. Und das haben die Leute vor Ort doch nicht verdient. Da ist doch jeder Einzelne auch verantwortlich für sein Handeln.
Aber das unterstellt doch, dass der Einzelne das überhaupt steuern kann. Also, dass der einzelne Tourist überhaupt weiß, dass er ein Problem ist. Wenn Werbung für eine Mittelmeerkreuzfahrt gemacht wird zum Beispiel. Hochglanz, ganze Seite, dann Insta. Jede Menge Bilder von glücklichen Menschen auf einem riesigen Schiff. Imagevideos von der enorm spannenden Besichtigung dieser Altstadt von Dubrovnik.
Ja.
Und dann klick, weißt du, für 999 bist du dabei. 7 Tage Innenkabine, Halbpension, unvergesslich, sagt der Reiseveranstalter. Wie kann man da erwarten von dem Kunden, dass er in dem Moment das alles hinterfragt und überlegt, wollen die Leute in Dubrovnik mich überhaupt haben, wenn ich da mit den anderen anreise?
Wie gesagt, weil man am Ende immer verantwortlich bleibt für sein Handeln und weil man damit auch verantwortlich ist für die Konsequenzen des eigenen Handelns, also die Konsequenzen für sich und für andere. Und ehrlich gesagt, die Informationen, wie krass gewisse Arten Urlaub zu machen, die Umwelt schädigen, die Infrastruktur bei den Destinationen beanspruchen, wie heftig das alles ist, wie die Leute darunter leiden, Wohnraum etc. Ey, dafür musst du als Normalmensch 2 Minuten googeln und dann weißt du das. Es ist wie beim Fleischessen, was du gesagt hast, oder Fliegen oder so. Du musst einfach Energie aufbringen, um das wegzuignorieren, weil es so offensichtlich ist.
Dann erwartest du aber von jedem Menschen, dass er immun ist gegen alle Werbung, gegen alles Marketing und dagegen handelt und sagt, nein, ich durchschaue dieses unaufrichtige Angebot, ich fahre lieber nach Paderborn 4 Wochen. Da ist doch auch schön.
Ich frage mich, woher eigentlich dieses Selbstverständnis kommt, dass einem das zusteht, ohne Limits und wie man will, die Welt zu bereisen. Also wieso denkt man eigentlich, ja, wenn man das kaufen kann, dann darf man das ja auch. Also man muss doch kein Tourist sein, um ein vollständiger Mensch zu sein. Wenn mittlerweile die Folgen und Implikationen, die das hat, so krass sind, dass du dadurch kaputt geht, was du eigentlich genießen willst. Das ist doch für alle sinnlos, für alle, auch für die Touristen selbst, weil sie nichts entdecken, sondern einfach nur was wegkonsumieren, was ihnen andere dahingestellt haben und dabei aber auch noch was kaputt machen. Das kann einem doch nicht egal sein.
Aber es ist doch auf der anderen Seite unbestritten, dass Reisen den Horizont enorm erweitern kann, oder nicht? Also
ja,
gerade wenn man jetzt vielleicht nicht in Berlin-Neukölln wohnt, wo einfach mal nicht nur die halbe, sondern die ganze Welt zu Hause ist und man schon alles vor die Tür serviert bekommt. Also du willst doch nicht bestreiten, dass deine Reisen dich geprägt haben. Indien, Kambodscha, Wo warst du? Myanmar warst du auch noch, Osteuropa. Das hat doch was mit deinem Weltbild gemacht, mit deiner Identität, mit dem, was du bist. Also zum Positiven.
Ja, natürlich.
Jetzt.
Aber
ja, also die beiden langen Marokko-Reisen, die ich gemacht habe, die waren absolut wichtig für mich. Auch New York, Kuba zum Beispiel, das hat mich so lange so beschäftigt, was ich da erlebt, was ich da gesehen habe, mit wem ich gesprochen habe. Das ist doch wichtig.
Ja, nein, aber ich
bin. Also, oder unsere gemeinsamen Reisen, entschuldige, du kannst auch gleich wieder was sagen. Unsere gemeinsamen Reisen, die haben uns doch auch geprägt. Libanon, Israel, Russland, Albanien. Also das alles mal gesehen zu haben. Wir wären doch nicht dieselben, wenn wir das nicht gemacht hätten.
Ja, kann sein. Dann wären wir halt andere. Und? Also hätten wir was anderes erlebt mit anderen Leuten, woanders. Also ich kenne auch Leute, ehrlich gesagt, die ganz wenig verreisen oder verreisen in ihrem Leben, einfach weil die kein Geld haben und immer prekär leben. Und die finden dann auch an einem See in Brandenburg oder bei einem Spaziergang im Allgäu Inspiration. Also man muss doch nicht ständig immer überall hinreisen, um vollständig zu sein. Also was fehlt denn im Leben, wenn das ständig sein muss? Wenn man für 5 Tage nach Gran Canaria fliegt. Also mich macht das wirklich krank, dass man da ständig ein Problem ist. Dass ich ein Problem bin, das nervt mich. Ich möchte das nicht. Weißt du, man will doch nur sich was Gutes tun, wie du sagst. Man will den Horizont erweitern, man will sich erholen, entspannen, was auch immer. Tapetenwechsel, keine Ahnung. Aber du machst das. Und indem du das machst, bist du schon Teil eines Problems. Und du wartest dann darauf, dass die Politik das löst.
Ich finde es seltsam, dass es bei der Debatte so klingt, als hätten der Tourist, der da kommt, und der Einheimische, der da lebt, auch so grundsätzlich gegenläufige Interessen. Also es ist doch eigentlich gar nicht so. Also unterstellen wir doch mal, dass die touristischen Regionen durchaus ein Interesse daran haben, dass über die Touristen Geld in die Kassen der Städte und Gemeinden kommt und auch Jobs geschaffen werden. Mhm. Also jetzt mal wirklich nur auf dieser Marktlogik. Also fast niemand ist doch generell gegen jede Art von Tourismus. Es soll doch nur halt nicht mehr so sein, wie es jetzt ist, in dieser Form.
Naja, und der Tourist will ja auch keine völlig überfüllten Strände haben oder überfüllte Altstadtgassen oder ewige Staus oder Fähren, wo man keinen Platz mehr bekommt oder ausgebuchte Strandliegen oder 3 Stunden Wartezeit vom Museum oder was man halt so erlebt.
Ja, und wenn man das so sieht, dass Tourist und Einheimische eigentlich beide ein Interesse haben an einem sanfteren, weniger massenhaften Tourismus, dann ist doch aber die Idee mit den Kontingenten.
Jetzt fängt er nochmal damit an.
Ja, aber es ist doch das Einzige, ist doch nicht so schlecht. Niemand auf Usedom will, dass die Touristen komplett wegbleiben. Niemand auf Mallorca oder in Dubrovnik kann das wirklich wollen. Die Regionen, die wären teilweise über Nacht arm. Also wie willst du denn da Geld verdienen außer am Tourismus?
Aber die Leute profitieren ja irgendwann nicht mehr so vom Tourismus. Das ist doch das Ding, sondern sie leiden darunter. Ja. Also weil die Jobs, die der Tourismus im großen Stil schafft, sind schlecht bezahlte Jobs, die prekär stattfinden. Das große Geld, das bleibt woanders. Das bleibt nicht im Land und schon gar nicht bei den Menschen vor Ort. Das große Geld machen internationale Reiseveranstalter. Und für die Leute, die da leben, die da herkommen, da bleiben die Low-Jobs. So Zimmerreinigen, Barkeeper, Fahrer mit befristeten Verträgen, manchmal auch nur mit so Saisonverträgen am unteren Ende der Einkommensstufe. Also das wäre doch auch was man ändern müsste. Man müsste doch die Menschen vor Ort mehr beteiligen, indem man zum Beispiel als Kunde, als Tourist darauf achtet, zum Beispiel in familiengeführten Unterkünften zu schlafen, in Restaurants zu gehen, die nicht zu großen Ketten können und so weiter.
Aber dann sind wir doch aber am Ende wieder bei demselben Problem. Wie willst du das als Kunde alles überblicken, alles wissen, wohin jetzt welches Geld von dir am Ende geht? Mhm. Und wenn es am Ende viel billiger ist, All-Inclusive zu buchen, bei einem großen, verlässlichen Reiseveranstalter, willst du den Leuten das dann übel nehmen, wenn sie das günstiger buchen und bei der Marke, die sie kennen? Ich finde das schwierig. Wir alle orientieren uns doch ständig am Preis und an der Marke. Und ich finde auch da wieder, das kann man doch politisch steuern, wenn man das unbedingt möchte.
Ich glaube im Ernst, das ist viel, viel komplizierter, als du denkst. Also natürlich wäre das wünschenswert und richtig, wenn die Regierungen vor Ort ihre eigenen Gegenden nicht mehr so brutal ausbeuten lassen würden. Aber der Zugzwang in so einer globalen Marktwirtschaft, sich auch zu öffnen, internationalen Investoren zu öffnen, ist ja riesig. Also wenn du mich fragst, warum kann man nicht das eine machen und zwar gedankenvoll und reflektiert reisen, sein eigenes Reiseverhalten überdenken und gegebenenfalls verändern und trotzdem, so wie du, die Erwartungshaltung haben, dass das auch politisch angegangen wird zum Wohle der ansässigen Bevölkerung.
Naja.
Das war 7 Tage wach in dieser Woche mit passend zur Jahreszeit dem Thema Overtourism. Wenn euch die Folge gefallen hat, tut uns einen mega Gefallen, abonniert uns, liked uns, gebt uns 20 Sterne, das hilft uns ungemein.
Ich habe noch einen Podcast-Tipp, wo wir vorhin auch über die Umweltfolgen des Reisens gesprochen haben, und zwar Kempferts Klimapodcast. Energie- und Klimaökonomin Professor Claudia Kempfert ist das, die bespricht und analysiert in diesem Podcast aktuelle Studien und Debatten rund um die Erderwärmung und geht auch immer wieder der Frage nach, wo unsere Energie der Zukunft eigentlich herkommen könnte. Also ganz lebensnah, nicht so wissenschaftlich abgehoben, sondern nachvollziehbar und so, dass jeder und jede mitdenken kann, sogar ich, und eigene Schlüsse ziehen kann, 2x im Monat überall da, wo es Podcasts gibt.
Kempferts Klimapodcast heißt das, ne?
Genau.
Die Redaktion für diesen Podcast hatte übrigens Lena Petersen vom rbb24 Inforadio.
In 2 Wochen gibt es eine neue Folge von 7 Tage wach. Dazwischen machen wir ein bisschen Urlaub. Also ich im Süden natürlich ganz gedankenvoll und Herr Schröder natürlich auf dem Balkon, weil der will ja nirgendwo mehr hinfahren.
Du bist echt so einfach blöd, schön zu Hause. Bist so, im Keller mache ich Urlaub. Echt schön. 2 Wochen underground.
Also bis dann und tschüss, sagen Christoph Schrag
und Hendrik Schröder.
Krass, du hast das letzte Wort?
Nein, natürlich nicht. Ah. Das letzte Wort haben niemals wir, das hat immer ein Tier. Heute die Katze.
Welche Katze?
Die Katze, die wahrscheinlich als einziges Tier der Welt innerhalb von 24 Stunden mehr Vielfliegermeilen gesammelt hat als jeder andere überhaupt.
Hä? Wieso?
Mittens, so heißt die Katze. Die Katze Mittens flog Anfang des Jahres mit ihren Besitzern von Neuseeland nach Australien und wurde dann im Frachtraum vergessen. Und flog wieder zurück nach Neuseeland.
Alleine?
Alleine. Und dann wieder nach Australien.
Ist ja irre.
So, also die kam dann sozusagen, als sie das zweite Mal in Australien ankam, dann wurde sie nicht vergessen, sondern wurde mitgenommen. Ihre Besitzer haben die dann wiederbekommen. Also die war 24 Stunden unterwegs, nonstop,
die Katze. Deswegen klingt die so, das ist die, ne?
Nein, das ist die natürlich nicht. Ach so. Meinst du, die habe ich jetzt aufgenommen beim Flughafen in Melbourne, als ich da zufällig stand und dachte, oh, guck mal, wir müssen erstmal den Tourismus verändern, aber jetzt nehme ich die kleine Katze auf. Das ist bestimmt Telefonmann auf dem Weg zu seiner ersten Butterfahrt. Oh Gott,
jetzt geht's ab, ich glaube, er braucht Urlaub.
Kleines Helge Schneider-Zitat. Nein, das ist natürlich eine Beispielkatze als Mann.
Also, lasst eure Katzen nicht im Frachtraum.
Tschüss.
Tschüss. Ja.
Naja.
Na, das ist doch...
Ah. Was ist das?
Na, das ging doch. War doch nett.
Naja.
Sonst haben wir uns so gestritten und jetzt?
Es gab doch mal diese Geschichte mit den belgischen Fußballfans, die beim Thema Reisen, so die an den falschen Ort gefahren sind, ne? Also es gab das ja schon öfter.
Echt?
Dass Fußballfans dann irgendwie an falsche Orte gereist sind. Also, weißt du nicht mehr?
Nee, Urlaub das, oder was?
Das war, nee, also beim Spiel. So, belgische Nationalmannschaft gegen Wales. Und die hatten einen Reisebus geschartert in Brüssel und wollten nach Cardiff. Hauptstadt von Wales. Ja. Bist du ja auch schon mal hingereist, wenn ich mich richtig erinnere. So, und der Busfahrer hatte ins Navi aber einfach nur Wales eingetippt. Ist kein Quatsch. Was macht das Navi? Zeigt einen Ort an im Norden von England, 300 Kilometer entfernt von Cardiff. Denn dieser Ort in England heißt Wales. 6400 Einwohner, voll das Kaff. Pass auf, und der Busfahrer aber fährt bis komplett dahin. Die ganze Strecke von Brüssel, merkt nichts und fährt in dieses Dorf und merkt erst, als er in diesem Dorf ist, oha, wir sind im falschen Wales.
Und dann haben die das alles verpasst, oder was?
Nee, die waren so früh losgefahren, dass sie dann die 300 Kilometer noch geschafft haben ins richtige Wales. Also die haben das Spiel noch gesehen, Belgien gegen Wales.
Na gut, ich muss auch los.
Ja.
Bis dann, ne?
Bis gleich.